Grenzerfahrungen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Der Podcast für eine bessere Welt. Zu einer besseren Welt gehört auch das Ende von Grenzen, denn diese fordern geradezu Probleme heraus. Grenzen sind schließlich dazu da, überschritten zu werden, was im nationalistischen Bereich bedeutet, dass sie missachtet werden und andererseits diese Missachtungen streng geahndet werden. Da werden willkürliche Verschiebungen vorgenommen und kriegerische Auseinandersetzungen deswegen angezettelt. Nachdem die üblichen Drohungen ausgestoßen, Maßnahmen angekündigt wurden, dann kommt der Anschlag, der trotz aller Vorfälle als das einzig Böse gesehen wird. Schnell ist man dazu bereit, Schuldige zu finden, die dann das absolut Böse verkörpern, wohingegen die anderen, die Unschuldigen, die Opfer sind. Bist du Team A oder Team B? Austria oder Rapid? Israel oder Gaza? Russland oder Ukraine? Und so weiter. Wenn du etwas Schlechtes über das eine Team äußerst oder Kritik anbringst, dann wirst du automatisch in das andere Team verfrachtet. Wenn man den ukrainischen Präsidenten zum Beispiel kritisiert, so gegeben diese Kritik auch sein mag, ist man automatisch ein Putin-Freund. Wenn man anmerkt, dass es inhuman ist, Kinder im Gaza verhungern zu lassen, dann wird man von außen als Freund der Hamas hingestellt und damit auch automatisch als Anti-Judaist. Denn es ist so leicht, alles in Schwarz-Weiß zu sehen. Der ukrainische Präsident ist eine Lichtgestalt, Israel ein armes, angegriffenes Land und deshalb ist jede Kritik zu sanktionieren. So einfach ist das Leben. Aber ist es das wirklich? Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, die den Titel trägt Grenzerfahrungen. Matthias Mück wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und war das jüngste von insgesamt 10 Kindern. Sie hatten nicht viel, außer der Freiheit zu tun, was sie wollten. Dabei vergaßen sie nicht, aufeinander Acht zu geben. Es war ein Segen, nicht in den Kindergarten zu müssen, so dass sie bis zum Schuleintritt auf den weitläufigen Feldern toben, im Sommer im Bach planschen und am Waldrand spielen konnten. Es war eine glückliche Kindheit, die geprägt war von Freude und Miteinander. Matthias wuchs zu einem jungen Mann heran, der den Ehrgeiz hatte, mehr aus seinem Leben zu machen. Deshalb war er fleißig und konsequent in der Schule, so dass es ihm gelang, ein Stipendium zu erhalten. Dementsprechend war es ihm möglich, Medizin zu studieren. Kurz vor seinem Abschluss lernte er Marie Malte kennen, ein ehrgeiziges, aber auch sehr empathisches Mädchen, das sich auf Kinderheilkunde spezialisierte. Er selbst wandte sich der Kardiologie zu. Miteinander lernten sie und unterstützten sich während der schweren Prüfungszeiten. So wurden sie einander vertraut, bis er sie eines Tages fragte, ob sie denn ihr Leben miteinander verbringen wollten. Nachdem Marie denselben Wunsch hegte, gaben sie sich kurz darauf am Standesamt das Ja-Wort. Am Rande der Stadt zogen sie in ein Haus, das groß genug war, zwei Praxen einzurichten. Sie lebten und arbeiteten unter demselben Dach. Es war ein trautes, ruhiges und zufriedenes Leben, das sie führten. Sie waren bereits 10 Jahre verheiratet, als sich endlich Nachwuchs ankündigte, gerade als sie meinten, dass es eben nicht sein sollte. Marie gebar einen gesunden Jungen, den sie im Angedenk an Matthias' ältesten Bruder, der früh verstarb, Alexander nannten. Ihm folgten innerhalb weniger Jahre 3 weitere Söhne, Emil, Lorenz und Simon. 4 gemeinsame Söhne hatten sie und waren glücklich. Marie war es ohne Abstriche. Doch Matthias hegte einen Herzenswunsch, den er nicht einmal sich selbst eingestand, da es für vermessen hielt, sich noch mehr zu wünschen, nachdem ihnen 4 gesunde Jungen geschenkt worden waren. So verschloss er diesen Wunsch nach einer Tochter sorgsam. Vielleicht würde es doch noch klappen. Da geschah etwas, was ihn dazu zwang, endgültig davon Abschied zu nehmen. Marie war in einer stürmischen Winternacht gegen einen Baum gefahren und seitdem querschnittgelähmt. Matthias engagierte ein Mädchen, das sich um seine Frau und den Haushalt kümmerte. Sie hieß Julia Kern, war ausgebildete Krankenschwester und machte einen soliden, tatkräftigen Eindruck, der nicht trug, wie sich innerhalb kürzester Zeit herausstellen sollte. Wo immer sie konnte, packte Julia mit an und wurde bald unentbehrlich. Marie war sie eine gute Pflegerin, den Burschen, die fast so alt waren wie sie selbst, eine gute Kameradin und Matthias konnte sie sogar in der Praxis unterstützen, wenn es notwendig war. So kamen sich der Doktor und die Krankenschwester näher. Das blieb Marie nicht verborgen, auch wenn ihr Mann sein Treuegelöbnis nicht brach. Eines Tages, als sie am Abend vor dem Kamin saßen, sprach Marie in ihrer eigenen, unprätentiösen, direkten Art Matthias darauf an. »Ich weiß, dass du dich in Julia verliebt hast«, begann sie unumwunden. Sofort wollte ihr Mann protestieren, doch sie unterband dies kurzerhand. »Du musst dich nicht rechtfertigen, ich kann es gut verstehen. Und ich weiß, dass du mich nicht betrogen hast«, erklärte sie mit der ganzen Überzeugung einer Frau, die ihrem Lebenspartner aufs Innigste verbunden ist. »Aber du bist ein Mann in den besten Jahren, wie es so schön heißt, und ich weiß, dass du Wünsche hegst, die ich dir nicht erfüllen kann. Ich möchte, dass du glücklich bist und lege dir keine Steine in den Weg, wenn du eine engere Beziehung zu ihr eingehen möchtest. Natürlich nur, wenn sie das auch will.« Matthias war sprachlos. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Eigentlich war es ein unerhörtes Angebot, das er eigentlich strikt von sich weisen sollte, doch wenn er meinte, seine Frau könnte ihn nicht noch mehr überraschen, so hatte er sich geirrt. »Ich habe auch schon mit Julia gesprochen«, meinte Marie ernst. »Sie hätte kein Problem.« Und so kam es, dass Matthias eine Beziehung zu Julia begann, die weit über ein Arbeitsverhältnis hinausging. Auch wenn es etwas ungewöhnlich war, so lebten sie zufrieden in einer Gemeinschaft, die wohl viele als unmoralisch angesehen hätten. Julia wurde schwanger und gebar eine Tochter, die sie Florentine nannten und Matthias geheimsten Wunsch wahr werden ließ. Diese wuchs zu einem agilen, herzlichen und aufgeschlossenen Mädchen heran. Matthias hatte für Julia und Florentine ein Haus bauen lassen, das am selben Grundstück lag. Florentine wuchs behütet auf und die Beziehung zwischen Matthias, Marie und Julia blieb ungetrübt. Kurz nach Florentines 12. Geburtstag starb Matthias. Der Arzt der Herzen heilte an einem Infarkt. Die Söhne versprachen sich, die Häuser und das große Grundstück zu erben und ließen es sich nicht nehmen, pünktlich zur Testamentseröffnung zu erscheinen. Das Begräbnis hatten sie geflissentlich ausgelassen, dafür war keine Zeit. Doch was sie dem letzten Willen ihres Vaters entnahmen, verschlug ihnen schier die Sprache. Darin verfügte er, dass das Haus, in dem Julia wohnte, ihr zukam und das andere, das nun Marie allein bewohnte, an sie ging. Das war noch nicht weiters ungewöhnlich. Sie würden eben einfach einen Zaun bauen, so dass die junge Geliebte ihres Vaters zwar noch da war, aber keinen Zutritt zu dem Teil des Grundstücks bekommen sollte, der ihrer Meinung nach ihnen gehörte bzw. gehören würde, wenn ihre Mutter stürbe. Doch dem war nicht so, denn Matthias hatte in weiser Voraussicht den Grund gemeinsam an Marie und Julia vermacht, mit der Auflage, dass niemals ein Zaun gebaut werden dürfe. Das trieb die Jungen zur Weißglut. War doch Julia mit ein Grund, dass sie so früh wie möglich aus dem Elternhaus ausgezogen waren. Marie und Matthias hatten zwar versucht, ihnen zu erklären, wie die Beziehung zu verstehen war, aber die vier Söhne hatten sich in den Kopf gesetzt, dass Julia eine Schlampe wäre, die ihren Vater verführt hätte, sie schwängern ließ, um nun sorglos leben zu können. Darauf beharrten sie, weil sie es nicht verstehen wollten, nicht das Glück und auch nicht die Möglichkeit, zwei Menschen zu lieben, ohne einen davon zu bevorzugen. Irgendwann hatten ihre Eltern es aufgegeben, es ihnen zu erklären. Wer was nicht verstehen will, versteht es auch nicht. Doch diese Bestimmung im Testament, die sahen sie als den größten Affront. Was ist so schwer daran, miteinander zu leben und das Land, das man hat, zu teilen? Fragte Marie ihre Söhne, als sie nach der Testamentseröffnung noch eine Weile zusammensaßen. Julia hat sich doch immer wunderbar um mich gekümmert, hat einen Gemüsegarten angelegt, der nun sowohl zu ihrem als auch zu unserem Haus gehört. Wenn ein Zaun den Grund trennt, haben alle weniger. Das macht doch keinen Sinn. Das ist Unsinn, was du da redest, erklärte Alexander, der Älteste. Diese Schlampe hat sich eingeschlichen und dir unseren Vater weggenommen und sich dann auch noch ein Kind machen lassen. Wir verstehen wahrlich nicht, wie du das so ruhig hinnehmen konntest. Julia ist ein wunderbarer Mensch und meine engste Freundin, erklärte Marie zum wiederholten Mal. Die Beziehung zu eurem Vater war eine besondere. Ich habe sie abgesegnet, weil es ihn glücklich machte. So einfach ist das. Aber das versteht nur jemand, der wirklich liebt und den Partner nicht als sein alleiniges Eigentum betrachtet. Ich weiß, dass sich Matthias darauf nie eingelassen hätte, wenn ich damit nicht einverstanden gewesen wäre. Aber das war ich. Es ist dabei niemand zu Schaden gekommen. Oder war er euch nicht immer ein guter Vater? Er hat dich nach Strich und Faden betrogen, fuhr nun Emil dazwischen. Er konnte mich nicht betrügen, weil ich es wusste, versuchte Marie ruhig zu argumentieren. Aber ihr habt mir meine Frage nicht beantwortet. War er nicht ein guter Vater? Darum geht es nicht. Es geht um dich, mischte sich nun Lorenz ein. Doch was euch betrifft, geht es nur darum, widersprach Marie. Und was mich angeht, so möchte ich, dass ihr endlich akzeptiert, dass ich es genau so wollte. Ihr habt kein Recht, das in den Schmutz zu ziehen. Aber du siehst ja, er hat uns um unser Erbe betrogen, sprach Simon aus, was alle vier dachten. Nein, hat er nicht, konterte Marie. Er wollte ein gemeinsames, eine große Familie, wie er es gehabt hatte. Wir lassen uns das nicht gefallen, erklärte Alexander abschließend, woraufhin sie aus dem Haus gingen, um nicht mehr wiederzukommen. Nicht, solange ihre Mutter lebte. Als diese starb, erbten sie das Haus, wobei die Auflage blieb, dass kein Zaun gebaut werden durfte. Lange dachten sie darüber nach, wie sie Julia loswerden könnten, die nun allein in dem Haus lebte, denn Florentine war bereits ausgezogen. Endlich kamen sie auf eine, aus ihrer Sicht, großartige Idee, die sie auch gleich in die Tat umsetzten und die darin bestand, dass sie die Zufahrt zu Julias Haus verbauten. Da genügte eine einfache Hütte. Darüber hinaus drehten die netten Halbbrüder das Wasser und den Strom ab, was nicht schwer war, da die Leitungen über das erste Haus gelegt worden waren. Julia ließ sich davon zunächst nicht entmutigen und versuchte nun eigene Leitungen legen zu lassen, was aber immer wieder torpediert wurde. Deshalb verlegte sie sich aufs Verhandeln, was nichts fruchtete. Sie zeigten sich stur und uneinsichtig, ihre Halbbrüder. Ein Zaun musste her, erst dann wären sie zufrieden. Doch dieser Zaun sollte nach ihren Vorstellungen so verlaufen, dass Julia gerade das Stück bliebe, auf dem das Haus stand und die Zufahrt. Letztere auch nur, weil es vorgeschrieben war. Alles hatte sie probiert. Verhandelt, gebeten, gebettelt, an ihre Loyalität appelliert, an das Andenken ihres Vaters, das die Söhne in den Schmutz zogen, indem sie sich seinem letzten Willen widersetzten. Nichts half. Sie fühlte sich ausgelaugt und müde. So gern hätte sie einfach nur in Ruhe gelebt. Doch es war aufreibend und zermürbend. Dann packte sie eine unheimliche Wut, die so stark war, dass sie sich vor sich selbst fürchtete. Diese Wut, so erklärte sie später, war es, die sie zu dem trieb, was sie dann tat. In der Nacht schlich sie zu dem anderen Haus, in dem sie so viele glückliche Jahre verbracht hatte, und zündete es an. Die Feuerwehr kam schnell, aber Julia hatte ihre Arbeit so gründlich gemacht, dass von dem Gebäude nicht mehr viel übrig blieb. Beim anschließenden Prozess wurde sie für schuldig befunden. Die Brüder galten als die Opfer, denn schließlich hatten sie ja nichts gemacht. Es hätte so schön sein können, doch es gibt nicht viele Menschen, die anderen Glück und Zufriedenheit gönnen. Seien sie auch noch so bescheiden. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ich denke, da braucht man nicht lange nachzudenken, wenn man es denn sehen will. Natürlich sind Gewalttaten schlecht, aber wenn man sich die Mühe macht, ein wenig genauer hinzusehen, erkennt man zumeist, dass diese nicht einfach so passieren, sondern eine Vorgeschichte haben. Oftmals wurde tatsächlich alles probiert, um die Lage für beide Seiten zu verbessern, wurde um Verstehen, Kompromisse, Einigkeit gerungen, die aber immer verwehrt wurden, bis für die eine Seite kein anderer Ausweg mehr blieb. Sobald aber dieser Ausweg genommen wurde, hatte man jemanden, den man als böse abstempeln konnte. So läuft das. Hätte man sich im Vorfeld die Mühe gemacht und die Zeit investiert, um eine gemeinsame Lösung zu finden, wäre uns vieles erspart geblieben. Voraussetzung dafür ist, dass es auch den Willen dazu gibt, Gewalt zu verhindern. Leider ist es oft so, dass genau darauf abgezielt wird, andere in eine solch aussichtslose Lage zu bringen, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Bleibt zu hoffen, dass die Vernünftigen, also die, die gemeinsame Lösungen finden wollen, die Oberhand gewinnen und wir einen Schritt weiter gehen können zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.